gewesen am Ende der Schriftlesung. Es geht weiter am Karmel, eben bei Haifa. Ich lese noch einige Verse weiter aus diesem gleichen Kapitel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? Dann wandelt ihm nach. Ist's aber der Baal? Dann wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Stiere und lasst sie wählen, einen Stier, und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer dran legen, und dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer dran machen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mir mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten ihn zu und riefen den Namen Baals an von Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruf doch lauter, denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land gegangen oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt jetzt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar einen Graben, so breit wie 2 Kornmaß aussaat, und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach: Holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sagte: Zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde voll. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon, und tötete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinaus, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es regnen. Soweit mal den Text. Wieder herrscht Hungersnot in Israel, haben wir gelesen. Physische, aber auch geistliche Hungersnot. Tatsächlich wächst seit langem nichts mehr auf den Feldern, und weil 3 Jahre lang weder Tau noch Regen fällt, mit Ausnahme von irgendwelchen ungenießbaren Gurkengewächsen, wie das die Prophetenschüler des Elisa so eindrücklich erleben mussten, wächst nichts. Diese Hungersnöte zur Zeit Elias und Elisas sind keine zufälligen Naturkatastrophen gewesen, sondern geschehen auf ausdrücklichen Befehl Gottes hin. Israel soll zur Besinnung gebracht werden. Denn mehr noch als nach Wasser und Brot dürstet und hungert das alttestamentliche Gottesvolk nach Wahrheit und Klarheit. Aber auch die sind seit Jahr und Tag nicht mehr zu finden, außer beim Propheten Elia. Aber der stellt die absolute Minderheit dar im religiösen Konzert der damaligen Tempelkulte. Seit Jahren schon stand in Samaria ein neuer Tempel, der den Götzen Baal geweiht war. Zur Zeit Elias herrschte König Ahab, wir haben davon gehört, von dem es lapidar heißt, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Nicht nur, dass er den Konfrontationskurs gegen das Brudervolk Juda fortführt, sondern vor allem, dass er gegen klare göttliche Verbote eine Königstochter aus dem heidnischen Sidon zur Frau nimmt, die von Haus aus dem Baal anhängt und dem Astarte-Kult. Unter dem Einfluss von Isabel protegiert Ahab massiv diese fremden Kulte. Allerdings darf man sich diese fremden Götzen nicht als eine klar umrissene Figur oder ein klar umrissenes Konzept vorstellen, sondern es war vielmehr ein Gewirr aus Varianten, weil jeder sich seinen eigenen Baal zum Hausgebrauch zurechtzimmern konnte. Man konnte ihn verehren in Tieren und Steinen, in heiligen Bäumen oder Tempeln oder Hügelaltären. Irgendwie war er für das Wachstum und den Wohlstand zuständig in der Vorstellung seiner Anhänger. Die Bauern hielten ihn für den Regenmacher, die Kaufleute für den Geschäfteförderer, die Handwerker für den Auftraggeber. Weil die Vorstellung vom Götzen Baal so diffus war, spricht die Bibel auch oft in der Mehrzahl davon von Baalim. Neben dieser Götzenvorstellung, die mehr als die ökonomische Dimension des Lebens abdeckt, war gleichzeitig auch der Asherah-Kult mit eingeführt worden. Das war übrigens meistens so, dass die beiden Götzenvorstellungen gemeinsam aufgetreten sind. Unter der Asherah verstand man im Wesentlichen die Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin, die man verehrte, um kinderreich zu werden. Und das offenkundig Verführerische an diesen beiden Göttersystemen, die jahrhundertelang immer wieder die alttestamentliche Gottesgemeinde infizierte und ins Verderben geführt hat, war, dass sie sich den persönlichen Bedürfnissen ihrer Kunden und Verehrer anpassen ließen. Jeder konnte nach seiner Fasson und mit seinem persönlichen Gott, made by himself, selig werden. Denn wie seine Gottheit ist und denkt, das bestimmt der jeweilige Gläubige selbst. Das hat dann selbstverständlich auch Auswirkungen. Von einem solchen Götzen wird man nie irgendwas Unangenehmes zu hören bekommen. Da wird man immer nur das herausbekommen, was man vorher reingesteckt hat. Das ist die typische Form menschlicher Religiosität, die in ihren vielfältigen Varianten ein gigantischer Selbstbetrug ist, weil der Mensch sich damit nur in seiner eigenen Hilflosigkeit oder auch Bosheit spiegelt. So zeigt sich das auch auf dem Karmel zur Zeit des Propheten Elia. Unsere modernen Götzensysteme heißen nicht mehr Baalim und Astarte oder Asherah, aber sie sind für den religiösen Konsumenten nicht weniger attraktiv und verführerisch. Der Name Gott muss dabei für schier unendlich viele Varianten von selbst zurechtgezimmerten Heilswegen herhalten. Wer Gott sagt, meint noch lange nicht das Gleiche, was ein anderer mit diesem Wort meint, und wiederum versteht ein Dritter nochmal etwas ganz anderes darunter. Man ist in unseren Tagen zum Beispiel wenn man Anleihen macht bei fremden Kulten und Religionen und möglichst spannungsfrei diese in sein eigenes Gottesverständnis einbaut. Und so erschafft sich eine früher mal christlich geprägte Gesellschaft ihre neue Religiosität, die nicht auf Offenbarung gestützt ist, sondern an den eigenen Bedürfnissen orientiert. Das sind die Baalim und Astarte Asheras heute. Die Zeitgeistgötter des grenzenlosen Dialogs beispielsweise und einer Toleranz ohne jede bekenntnishafte Positionierung. Die Zeitgeistgötter des Materialismus und der Macht, die oftmals als Sachzwänge alle geistlichen Motive überrollen. Das hat ja keineswegs vor Gemeinde- und Kirchentüren Halt gemacht. Im Gegenteil, ich beobachte manches, was an Elias Zeiten erinnert. Die geistliche Hungersnot unserer Tage ist unübersehbar und sie besteht nicht erst seit wenigen Jahren wie die Trockenheit zur Zeit des Propheten in Israel. Was es braucht in Zeiten wie diesen, ist ein klarer Ruf zur Umkehr in Gesellschaft und Kirche und Gemeinde, wie ihn der Prophet Elia damals ausgerichtet hat. Das kann unter Umständen ein ziemlich einsames Unterfangen sein. Elia ist offenbar der Einzige, der gegen den Synkretismus, diese Vermischung der Religionen seiner Tage aufsteht und auftritt. Das macht ihn in seiner Gesellschaft weniger berühmt als berüchtigt und allemal umfassend unbeliebt. Was muss dieser Quertreiber, in dieser Fundamentalist immer wieder diese Schwarz-Weiß-Botschaften bringen? Kann der nicht auch mal was Positives sagen? Er muss doch auch noch Dinge geben, die selbst in seinen Augen gut laufen. Wer sagt denn, dass es hier nur richtig und falsch gibt? Hat der denn immer noch nicht bemerkt, dass die Welt mittlerweile bunter geworden ist? Kann oder will der einfach nicht sehen, dass die große Mehrheit der religiösen Sachverständigen nicht mehr auf seiner Seite ist und so weiter? Ich zitiere nochmal aus unserem Text. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus. Dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Der Prophet wird zum Spielverderber. Und weil er Unheil ankündigen muss, wird er sogar zur Ursache des Unheils erklärt. Ist es nicht so, dass der Regen ausgeblieben ist, weil Elia entsprechend gebetet hat? Aber dass Elias Gebet nun schon 3 Jahre lang offensichtlich Gottes Erhörung fand, macht den verblendeten König nicht stutzig, sondern vielmehr trotzig. Er glaubt viel lieber denen, die ihm sagen, wonach ihm die Ohren jucken. Er sucht nicht Wahrheit, sondern Bestätigung. Aber die findet er beim Propheten nicht. Und deshalb ist der ihm auch ein Dorn im Auge, der schmerzt und den er gerne loswerden will. Für den Propheten ein einsamer und undankbarer Auftrag. Doch es ist ein Auftrag, bei dem er das klare Reden Gottes auf seiner Seite hat. Und darum ist es auch kein unmöglicher Auftrag. Ohne Rücksicht auf Konsequenzen legt er dem König die Fakten dar. Du hast die Grundlage und Richtschnur des Wortes Gottes, die Tora, verlassen. Das ist und wird Unglück, zum Unglück deines Volkes. Nicht der die Wahrheit sagt, ist gefährlich. Er lebt wahrscheinlich gefährlich, sondern der die Lüge und die Mehrdeutigkeit lebt. Elia drängt auf eine Entscheidung hin. Die diffuse und undurchsichtige Sachlage soll auch und gerade für das Volk öffentlich geklärt werden. Das Hinken auf beiden Seiten soll aufhören. Eine Entscheidung muss her, ein Bekenntnis. Gottes Volk muss sich entscheiden, sagt Elia. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zur Gemeinde im neutestamentlichen Sinne, hat immer mit einer Entscheidung und einem Bekenntnis zu tun. Sie geschieht nicht irgendwie zufällig und sie hängt nicht an äußeren Handlungen, die mit mir oder an mir geschehen, nicht an Taufe oder Vereinsmitgliedschaft, sondern an der klaren Entscheidung zunächst einmal, auf der alleinigen Grundlage der Heiligen Schrift, den dort geoffenbarten Gott allein, den Vater von Jesus Christus, zu lieben, zu ehren und anzubeten und zugleich an der klaren und bewussten Absage an alle Götzen dieser Welt. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, dann wandelt ihm nach. Ist's aber der Baal, dann wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Hinken auf beiden Seiten heißt ja nicht, dass man völlig falsch liegt, sondern sich nicht entscheiden will. Alle Optionen will man offen halten. Mehrere Eisen im Feuer haben. Hilft Jahwe nicht, dann doch vielleicht der Baal. Und wenn der nicht, dann die Aschera oder umgekehrt. Kaum einer hört noch, wie es ganz von ferne vom Sinai her herüberklingt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Neben mir. Das alttestamentliche Gottesvolk versammelt sich nun auf einem anderen Berg, dem 530 Meter hohen Karmel bei Haifa, um dort zu erfahren, ob es denn die eine Wahrheit überhaupt gibt oder eben nur eine beliebig große Sammlung mehr oder weniger hilfreicher Meinungen über jenen guten Vater, der da droben überm Sternenzelt wohnen muss. Ob die religiösen Systeme nur sinnstiftende und lebensbewältigende Funktionen haben, ohne dass es da die eine unverwechselbare Person und Wahrheit Gottes gibt. Die Ausgangsposition für Elia ist, äußerlich betrachtet, erdenklich schlecht. 1 zu 450 erfahren wir, das sind die Mehrheiten. 2,2 Promille hat er rechnerisch auf seiner Seite. Wäre das eine demokratische Versammlung gewesen, bei der man häufig und fälschlicherweise Wahrheit mit Mehrheit gleichsetzt, es wäre für Elia von vornherein alles verloren gewesen. Aber geistliche Grundentscheidungen und Wahrheiten werden niemals nach demokratischen Prinzipien entschieden werden können. Sie werden nur durch Hören auf das Reden Gottes entschieden. Damals spektakulär mit Feuer vom Himmel, heute eher durch das Feuer in den Herzen seiner Leute, dass er durch sein Wort die Bibel anfacht und am Brennen hält. Ich möchte nochmal betonen, Elia fordert das Volk Gottes auf, sich endlich zu entscheiden und danach konsequent danach zu handeln. Es gibt so viele unentschiedene Leute, die im Kielwasser der christlichen Institutionen und auch der Gemeinden mitschwimmen, die gut finden, was da gemacht wird und auch vieles unterstützen, was gesagt wird, aber sich dann auch noch eine ganze Menge anderer Dinge warm halten. Die Ahabs, Isabels und Baalspriester unserer Tage warten nur auf solche Leute. Sie sind leichte Beute für deren Feldzüge. Unentschiedenheit, die Scheu vor Festlegungen und Verbindlichkeit können zu einem gefährlichen Strudel werden, im persönlichen Leben wie auch für die Gemeinde. Wenn man alles im Fluss halten will, gibt es keinen Halt mehr. Nichts mehr, was gilt, wenn es wackelt. Jesus lässt der Gemeinde von Laodicea nicht von ungefähr durch Johannes ausrichten: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau, unentschieden bist, und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Elia gibt die Instruktionen für den ungleichen Kampf. Zwei Altäre, zwei Stiere, aber kein Feuer. Das soll vom Himmel fallen. Und immer noch steht es 450 zu 1 gegen ihn. Oder für die auf Isabels Gehaltsliste stehenden Baalspriester. In den Augen der versammelten Zuschauer ein eindeutiges Geschäft, sind wir doch mal ehrlich. Ein halbes Tausend Fachleute können doch nicht irren. So gebt uns nun zwei Stiere, sagt er, und lasst sie wählen. Einen Stier zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer dran. Dann will ich den anderen nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer dran. Und dann geht's los. Der ganze faule Zauber und das religiöse Brimborium wird aufgeboten. Stundenlang lesen wir, skandieren und lamentieren sie, die Priester Baal, erhöre uns. Aber keine Antwort. Sie geben sich redlich Mühe, ehrlich. Geradezu beneidenswert ist dieser Einsatz. Es steht ja auch einiges auf dem Spiel. Man kann sich nur von Ferne vorstellen, was ihnen die grausame Isabel im Falle einer Blamage bei diesem publikumswirksamen Auftritt zugedacht oder in Aussicht gestellt hätte. Hätte Elia sie nicht nachher bestraft, Isabel hätte das definitiv getan, wenn sie später davon gehört hätte. Und als es nun Mittag war, verspottete sie Elia und sprach: ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder er hat zu schaffen, meint wohl über dieses hebräische Wort, er muss wohl austreten, er ist auf Toilette. Und sie hinkten um den Altar. Oder er ist überlandt. Oder er schläft vielleicht. Und sie riefen laut und ritzten mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Elia verspottet den falschen Götzenkult, um seine Anhänger offenbar noch zu größerer Anstrengung anzutreiben. Sie tanzen sich in Trance, lesen wir, und betreiben die damit verbundene Selbstverletzung durch Aderlass. Aber all das ist vergeblich. Kein Blitz kommt vom Himmel, von der Fruchtbarkeitsgöttin zum Beispiel, von dem Fruchtbarkeitsgötzen, der eigentlich für Regen und Blitz und Donner zuständig gewesen wäre. Wo nichts ist, kann natürlich auch nichts kommen. Und dann kommt Elia an die Reihe und als wären die Verhältnisse nicht schon ungleich genug, lässt er 12 Eimer Wasser über Holz und Opfer gießen, damit man ihm nicht nachträglich sagen könne, dass er irgendeinen Taschenspielertrick beim Zündeln verwendet. Nein, dieses Feuer könnte nicht einmal mit Vorsatz angezündet werden. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Elia betet um die Umkehr seines Volkes. Opfer und Feuer, der öffentliche Sieg über den Götzenkult sind alles Nebensächlichkeiten für ihn. Israel soll vielmehr wieder erkennen, wer sein Gott ist und sich durch die Umkehr zu ihm klar auf eine Seite stellen. Gottes Volk muss sich entscheiden, denn darauf kommt es an. Die lähmende Unentschiedenheit, das Hinken auf beiden Seiten soll aufhören und durch eine fröhliche Einseitigkeit ersetzt werden. Christsein beruht auf diesem Mut zur Einseitigkeit, die natürlich gerade in unserer Zeit kaum mehrheitsfähig und populär sein wird. Aber was wir in der Wahrheitsfrage von Mehrheiten und Popularität zu halten haben, hat diese Geschichte auf dem Karmel ja gezeigt. Ich möchte uns zu dieser fröhlichen Einseitigkeit einladen, die sich immer neu festlegt auf den, der sich schon lange freiwillig auf uns festgelegt hat. Amen.